Jetzt sind wir im Kern dieses Seminars angelangt. Kann Christenverfolgung Gottes Willen sein? Stefano Fehr, du darfst auch gleich nach vorne kommen. Du hast, ich weiß gar nicht, ob du dir dieses Thema ausgesucht hast oder ob das an dich herangetragen wurde. Du hast es jedenfalls mitgebracht und vorbereitet. Vielleicht ganz kurz, um auch dich so ein bisschen kennenzulernen. Du hast mir gesagt, ihr arbeitet als Missionswerk in 22 Ländern. Ich fordere dich trotzdem heraus. Kannst du eine Situation oder aus einem Land kurz sagen, wo ist dir ein besonders großer Unterschied aufgefallen, dass die Menschen ganz anders ticken als wir?
Wenn man sich das anguckt, einfach mal die 22 Länder, wo wir arbeiten, dann fällt mir halt auf, Menschen ticken am Schluss gar nicht so groß anders. Es sind oft die Umstände, die anders sind und die Menschen dann auch anders machen. Also da, wo wir arbeiten, Umstände sind halt die, dass du oft eben nicht im Frieden lebst. Das heißt, Menschen haben einfach mehr Angst. Umstand ist der, dass Menschen eben nicht diese Fülle haben und nicht all das, was wir hier haben und zum Beispiel nicht einfach ihre Kinder in die Schule schicken können. Und deswegen ist mehr Unsicherheit da.
Damit hast du die zweite Frage auch schon fast beantwortet. Vielleicht möchtest du trotzdem noch was dazu sagen. Wo stellst du Gemeinsamkeiten fest? Wo merkst du, die Menschen sind ganz gleich wie wir?
Ganz gleich, vor allem wenn ich über Christen nachdenke, sind sie dann, wenn sie merken, sie selber kriegen es ja nicht hin und sie können ihr Vertrauen wirklich nur auf Gott setzen. Und das hoffe ich, dass wir das in unseren guten Umständen genauso sehen wie die Christen in diesen schwierigen Umständen.
Prima, vielen Dank für diesen ganz kleinen Einblick. Du hast mir ja gesagt, du bist Schweizer. Es wäre sicher auch interessant gewesen, mal zu hören, wie du die Deutschen siehst. Aber da könnte man wahrscheinlich noch mal ein ganz anderes Seminar draus machen. Ich überlasse dir das Mikro und du nimmst uns mal mit rein. Ich habe die Vermutung, es wird kein kurzes Ja oder kurzes Nein sein, die Antwort auf, kann Christenverfolgung Gottes Wille sein?
Das ist auf jeden Fall wahr. Es ist ganz bestimmt kein kurzes Ja oder kurzes Nein. Ich arbeite bei der Evangelischen Kaummission und wir arbeiten unter Muslimen. Das heißt, wir sind in der islamischen Welt tätig und zwar mit einheimischen Mitarbeitern. Heißt, wir senden jetzt keine westlichen Missionare, sondern wir arbeiten mit Leuten aus den Ländern und die meisten sind ehemalige Muslime. Und eine meiner Aufgaben ist es dann eben, diese Leute draußen zu besuchen und es heißt dann oft so, ja, meine Aufgabe sei, sie zu ermutigen. Hört sich einfacher an, als es ist. Und was mir da eben immer auffällt, wenn ich unterwegs bin in der islamischen Welt, dass ich dort auf Christen treffe, insbesondere auf ehemalige Muslime, die leiden, die schlicht und ergreifend leiden, die elende Probleme durchmachen. Und dann guckt man sich das an, warum leiden die? Und im Endeffekt kommt man eigentlich drauf, ja, die sind in diesem Leiden, weil sie Christen geworden sind. In dem Moment, wo sie als Muslime Christen werden, da kommt es vor, dass sie geschnitten werden, da kommt es vor, dass sie gemobbt werden, da kommt es vor, dass sie geschlagen werden. Und im Extremfall, was wir auch schon erlebt haben, dass Menschen ermordet werden, weil sie Christen geworden sind. Und eigentlich geht uns das ja so ein bisschen gegen die christliche Logik. Weil wir ja immer so meinen, wenn jemand Christ wird, wenn jemand Jesus Christus nachfolgen will, dann müsste es ihm ja eigentlich besser gehen. Zumindest mal nicht schlechter wie vorher. Und mir geht's oft so, dass ich irgendwelche Fernsehsender einschalte mit christlichen Predigten, ehrlich gesagt vor allem so aus den USA. Und dann hörst du da irgendwelche Prediger, die predigen und sagen, Mensch, komm zu Jesus und es geht dir super. Komm zu Jesus, okay, ich überspitze ein bisschen, aber komm zu Jesus und morgen steht dann der Mercedes vor der Tür. So verrücktes Zeug gibt es, auch in Ländern wie Nigeria, wo es dann heißt, ja, wenn dann der Mercedes nicht vor der Tür steht, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität, vielleicht auch bei uns manchmal, ist eben nicht die, dass es uns immer klasse geht, wenn wir zu Jesus gekommen sind. Und in der islamischen Welt ist das nochmal doppelt so. Wie gesagt, da werden die Leute Christen und weil sie Christen sind, geht es ihnen auf einmal schlecht. Mitarbeiter von uns in Nathghana, wo auch sehr viele Muslime leben, Abu Qari. Er kam zum Glauben an Jesus Christus, da war er so 14, 15 Jahre alt. Aber das hatte wahnsinnige Veränderungen für ihn. Sein Vater war Stammeshäuptling, Moslem, 4 Frauen. Abu Qari weiß gar nicht so genau, er sagt, sie waren so ungefähr 30 Kinder zu Hause. In dem Moment, wo er erzählt hat, dass er Christ geworden ist, hieß das für ihn, dass der Vater gesagt hat, ja gut, als Christ lebst du nicht mehr bei uns. Hat ihn rausgeworfen. Was natürlich dann auch bedeutet hat, die Schulausbildung war vorbei. Denn in diesen Ländern, da zahlst du ja für deine Schulausbildung. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, 15 Jahre alt, kein Dach mehr über dem Kopf und keine Schulausbildung mehr. Das war das Resultat davon, Christ zu werden. Es haben sich dann Christen um ihn gekümmert, er ging zur Schule, er hat dann auf einer Bibelschule studiert, hat eine Frau gefunden, zum Entsetzen seiner Familie, denn diese Frau war weiß. Und eine Christin, eine Missionarin aus Holland, große Katastrophe. Und die haben natürlich gesagt, ja gut, also jetzt, wo der sogar eine christliche Frau hat, da wird es ihm auf jeden Fall schlecht gehen. Und was passiert? Sie fliegen in den Hochzeitsurlaub, fliegen von Tamale runter nach Accra und sie fliegen nicht in die Sonne, sondern direkt ins Krankenhaus. Erster Flug zusammen, Flugzeugabsturz. Und die Leute da oben haben natürlich gesagt, okay, guck dir's an, klar, der hat Allah verärgert, Allah verlassen, das überlebt er nicht. Gut, er hat's überlebt und er tut heute eine Wahnsinnsarbeit und es kommen unglaublich viele Leute zum Glauben. Aber er ist für mich so ein Beispiel, Abu Qari, für viele andere. Die werden Christen und es wird eben nicht toll und es wird eben nicht schön und es wird eben nicht einfacher, sondern es wird schwieriger und es geht in die Verfolgung und es geht ins Leid rein. Das ist eine Realität für ganz viele Christen auf dieser Welt. Und wenn man sich das so anguckt, dann muss man sich ja dann mal die Frage stellen, ja Mensch, was ist denn dann das Resultat davon, dass jemand Christ wird? Was passiert denn, wenn ich Jesus nachfolge? Und um dem ein bisschen nachzugehen, möchte ich uns einige Verse lesen aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Dort schreibt uns der Apostel Paulus. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn wir uns die ersten 4 Kapitel des Römerbriefes angucken, dann geht es da darum, dass Paulus über die Frage nachdenkt, wie wird man denn gerecht erklärt? Also im Endeffekt, wie wird man Christ? Wie kann man von Gott gerecht erklärt werden? Und dann ab Kapitel 5, eben ab diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, da geht's drum, dass er sich überlegt, okay, wie sieht dann das Leben aus von dem, der gerecht erklärt ist? Also genau die Frage, über die ich gerade gesprochen habe. Wie sieht das Leben von einem Christen aus? Was verändert sich da? Was ist das Resultat? Was ist quasi das Ergebnis davon, dass jemand Christ geworden ist? Das erste und wichtigste Ergebnis, dass wir durch Jesus gerechtfertigt wurden, sagt uns hier Paulus, ist der Friede mit Gott. Das verwundert nicht, denn in den vorigen Kapiteln des Römerbriefes führt er aus, dass unsere Sünde zum Zorn Gottes führt und zur Verurteilung durch Gott führen muss. Dafür gab Gott dann seinen Sohn, Jesus Christus, ans Kreuz, sodass er uns mit Gott versöhnen konnte. Wenn wir annehmen, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dann haben wir Frieden mit Gott. Und Friede mit Gott heißt zunächst mal eben nicht, dass es von außen her Frieden gibt, sondern Friede mit Gott heißt, dass ich Zugang zu Gott habe im Gebet. Und dann später natürlich mal in der Ewigkeit, wenn ich bei Jesus bin, noch einen viel genialeren Zugang und eine genialere Gemeinschaft mit Gott haben werde. Das meint Paulus, wenn er hier von der Hoffnung spricht, die ihn mit Freude erfüllt. Und zu diesem, ja ich sage mal, ersten Resultat der Rechtfertigung gehört dann auch, dass wir uns an der Gnade Gottes freuen können. Okay, das denke ich ist noch was, was für uns nachvollziehbar ist. Wir freuen uns an der Gnade Gottes, wir freuen uns drüber als Christen, dass Gott uns liebt. Das glaube ich ist was, hoffentlich, das uns relativ leicht fällt. Aber Paulus macht hier einen weiteren Schritt und den habe ich den Eindruck auch bei mir, der fällt uns nicht leicht. Das ist schon was, wenn man sich's mal überlegt, das ist eine andere Nummer. Er sagt hier nicht nur, dass ihr euch an der Gnade Gottes freuen könnt, sondern er sagt, ich freue mich auch an den Nöten. Das muss man sich einfach mal überlegen. Hört sich ja unheimlich schwierig an oder auch irgendwie fast schon verrückt für uns. Sich freuen an Schwierigkeiten, freuen an Nöten. Also als zweites Resultat, das sagt Paulus hier, dass jemand Christ wird, sehen wir, dass er sich offensichtlich auch über Nöte, über Schwierigkeiten freuen kann. Paulus sieht offensichtlich im problembeladenen Leben eines Christen einen großen geistlichen Sinn. Dann müssen wir sagen, wenn er sagt, er freut sich an Nöten, es gibt einen Sinn für Schwierigkeiten, da muss man sagen, dann gibt es offensichtlich auch einen Sinn für Christenverfolgung. Wir als Kaumission arbeiten auch in Marokko. Marokko ist ein Land, vielleicht für manche von euch mal ein Traum hinzugehen. Tolles Urlaubsland, gar keine Frage. Meer, Palmen, Kamele. Aber was wir manchmal nicht so überlegen, es ist vor allem auch ein Land der Christenverfolgung. Klar, wenn ihr als Touristen dort seid, dann zeigt man euch große Kathedralen, toll. Aber das sind Kathedralen, die haben die Franzosen gebaut. Und da kommen heute auch nur Franzosen rein. Kein Moslem darf eine Kirche betreten dort. Kein Marokkaner darf in diese Kirchen rein. Wir haben dort mehrere Mitarbeiter. Einer von ihnen kam als ganz junger Mann zum Glauben, Bruder Chami. Und was ich ganz oft an diesen Geschwistern sehe, ist, dass sie zum Glauben an Jesus kommen und sie wissen, wie gefährlich das für sie ist und trotzdem reden sie von Jesus, hören nicht davon auf, zu erzählen, was es für sie bedeutet, Kind Gottes zu sein. Und bei Chami war das so. Das erste Mal 1997 hat man ihn dann ins Gefängnis gesteckt. Offiziell wirklich deshalb, weil er das Christentum verbreitet hat. Er war ein paar Monate im Gefängnis, ging ein großer Aufschrei durch die Christenheit, auch hier im Westen. Man hat sich für ihn eingesetzt, er kam dann wieder frei, er musste freikommen. Es gab dann eine Verhandlung und dieser Richter musste ihn freilassen. Aber der konnte das nicht ertragen. Nicht ertragen die Vorstellung, dass er einen Christen in die Freiheit schicken musste. Und was hat er getan? Er hat ihn dann zwangseingewiesen in die Psychiatrie. So, mit der Idee, und das hat der König damals sogar gesagt, der Marokkanische, wenn jemand den Islam verlässt, ja gut, dann kann er ja nicht normal sein. Da muss ja irgendwas bei dem nicht mehr stimmen. Kam in die Psychiatrie, wurde dort vollgestopft, regelrecht mit Psychopharmaka. Nach einer Weile hat man ihn dann freigelassen, aber ihr könnt euch vorstellen, natürlich total unter den Nebenwirkungen gelitten. Er kam dann immer wieder ins Gefängnis, rein, raus. Und was für mich so interessant war und echt auch ermutigend zu sehen, immer wenn er frei war, hat er von Jesus gesprochen. Er hat sich da einfach nicht einschüchtern lassen. Das ging sogar so weit, dass er im Gefängnis war, das war Anfang der 2000er Jahre, und er kam in einen Gerichtssaal. Da ging es drum, wird er jetzt freigelassen oder nicht. Und der Anwalt sagt zu ihm, der war kein Christ, Moslem, sagt zu ihm, hör zu, am besten bist du einfach ruhig. Wenn du ruhig bist, dann haben die eigentlich nicht viel gegen dich und du kommst wahrscheinlich frei. Und er hat nachher mal erzählt, er hat sich das dann auch so überlegt und dachte, ja, ich bleibe ruhig. Und dann saß er da in diesem Gerichtssaal und sieht die Leute da sitzen, verschiedene Anwälte, den Richter, und denkt, ja meine Güte, wenn ich jetzt still bin, dann hören die ja nie von Jesus. Geht ja nicht. Also war es vorbei, sein Anwalt zusammengebrochen und er erzählt von Jesus. 15 Jahre Gefängnis. Er sitzt heute noch im Gefängnis. Im Gefängnis, weil er Christ ist und weil er drüber spricht. Jami hat es auf eine gewisse Weise geahnt, dass man ihn nicht in Ruhe lassen würde. Er hat mal gesagt, ich habe nicht geheiratet, weil ich fühle, dass auf mich eine zweite Runde mit denen, die gegen die Verbreitung des Evangeliums sind, wartet. Ich weiß genau, dass der Herr mich gerufen hat, um die Botschaft des Heils unter meinen Landsleuten zu verbreiten. Das wird mich teuer zu stehen kommen. Ich bin aber nicht besser als die, die vor mir für Jesus gelitten haben. Und Jami, der hat einen Lieblingsvers in der Bibel, den er immer wieder nennt, den er sich immer wieder in Erinnerung ruft. Und dieser Lieblingsvers ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29. Da heißt es, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und von mir hört. Es ist für mich eine ganz beeindruckende Sache, wenn jemand sagt, diesen Vers, ich habe nicht nur die Gabe, an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, diesen Vers als Lieblingsvers zu nennen. Jami, dem war es und ist es bis heute bewusst, dass Christ zu werden und Christ zu sein für ihn eben auch wirklich bedeutet, zu leiden. Und so verrückt es klingt, er nimmt es gern auf sich. Das ist für mich so ein Beispiel dessen, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, er freut sich über Nöte. Eigentlich was Verrücktes. Aber das ist genau das, wo er sagt, Mensch, ich nehme das auf sich, denn Jesus hat das ja auch auf sich genommen. Und Paulus begründet uns hier im Text, warum wir uns über Nöte freuen können. Er sagt hier, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Es ist wirklich so. Die Schwierigkeiten, die lehren uns, durchzuhalten. Einer unserer Mitarbeiter aus Nordnigeria, Bruder Saleh, ich erzähle nachher noch von ihm, der war mal hier in Deutschland, hat berichtet, ich bin sehr viel mit ihm ein paar Wochen in der Gegend rumgefahren und als er sich wieder verabschiedet hat nach Nigeria, guckt er mich an, gibt mir die Hand und sagt, Stefano, ihr habt es ja auch nicht einfach. Guck ihn an, okay, er geht zurück nach Nordnigeria, ne, Boko Haram und alles, ihr habt es auch nicht einfach. Ich sage, Entschuldigung, erklär mir das mal. Sagt, naja, wir sind ja jetzt hier unheimlich viel miteinander rumgefahren. ja, wenn ihr mal hier 800 Kilometer fahrt, ja gut, ihr betet schon, aber im Prinzip geht ihr ja davon aus, das klappt, ne? Also, ja, vielleicht mal eine Panne, aber im Prinzip funktioniert das. Er sagt, wenn wir auch nur 50 Kilometer fahren, meine Güte, was kann passieren? Überfall von der Boko Haram, alles Mögliche. Wir müssen unser Vertrauen doch ganz anders auf Gott setzen. Und ich habe begriffen, was er meint. Das stimmt. Die Nöte, die Schwierigkeiten, die Verfolgung lehrt uns durchzuhalten. Lehrt uns, unser Vertrauen auf den zu setzen, ja, der uns wirklich helfen kann. Denn die Probleme, die bringen uns im Endeffekt Geduld. Eine Geduld, die eben über das hinausgeht, was wir als Menschen eigentlich hinbekommen können. Über das hinausgeht, was wir als Menschen eigentlich aushalten können und deswegen auf Gott zeigt, der in uns stark ist, der uns die Kraft schenkt, der uns hilft zu sehen, dass wir eben nicht alles im Griff haben. Dass wir eben am Ende nicht die sind, die unser Leben führen können, so dass wir am Schluss bei Gott sind, sondern dass wir ihn brauchen. Und dafür können Nöte, können Schwierigkeiten gut sein, diese Geduld in uns zu schaffen. Und wir sehen das ja auch bei so Leuten wie Chami. Wie um alles in der Welt könnte er denn all das ertragen, was er erträgt, im Gefängnis seit 15 Jahren? Doch nur, weil Gott ihm die Kraft dazu gibt. Darum also kann man sich über Schwierigkeiten, Probleme und Leiden in Anführungszeichen freuen, weil sie solche Geduld bewirken, weil sie uns helfen, im Glauben durchzuhalten. Die Geduld aber, so heißt es hier, die wirkt Bewährung. Und wenn wir uns das mal im Grundtext angucken, im Griechischen, dann klingt bei diesem Wort Bewährung immer noch das Prüfen mit. Wir kennen das ja im Deutschen mit dem Wort erprobt. Der ist erprobt, der ist durch die Probe gegangen, durch die Schwierigkeit gegangen und deswegen ist er jetzt erprobt. Zur Bewährung kommt man also laut Paulus durch Schwierigkeiten. Durch solches Erleben wird dann die Hoffnung, die wir haben, immer wichtiger. Die Hoffnung, dass Gott uns durchtragen wird bis zum Ende. Und die feste Hoffnung, ja nicht nur Hoffnung, sondern Gewissheit, dass wir später mal bei Gott sein können. Im Übrigen etwas, was ein Moslem niemals hat. Der tut, was auch immer er kann, hält alle seine Sachen ein, die der Islam ihm vorgibt, wird aber nie wissen, ob es reicht. Aber wir haben diese Hoffnung, diese Gewissheit, dass wir später mal ganz bestimmt bei Jesus sein können. Und diese Hoffnung, diese Gewissheit in uns auszubilden, ja, dafür kann Gott auch mal Nöte, Probleme gebrauchen. Somit können Nöte tatsächlich von Gott gewollt sein. Gott will nur das Beste für uns. Das ist was, was ich felsenfest glaube und davon überzeugt bin, dass er nur das Beste für uns will. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, das zu glauben, gerade wenn man so wie ich in ja schwierigen Gebieten unterwegs ist und sieht, wie es Christen schlecht geht. Und dann trotzdem zu glauben, Gott will ganz sicher nur das Beste für uns. Aber es ist so. Das Beste kann für uns eben manchmal tatsächlich auch mit Problemen verbunden sein. Auch Verfolgungssituationen können von Gott gebraucht werden. Gott kann es schenken, dass durch Verfolgung, dass in Verfolgung Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden oder dass ihr Glauben dadurch gestärkt wird. Dann entspricht es doch bestimmt Gottes Willen. Und trotzdem ist es nicht so einfach. Das heißt ganz bestimmt nicht, dass wir Christenverfolgung einfach hinnehmen sollen. Das heißt sicher auch nicht, dass wir Verfolgung oder Nöte suchen sollen. Da, wo wir die Möglichkeit haben, sollen wir ganz bestimmt unsere Stimme erheben. Vor allem sollen wir unsere Geschwister im Gebet durchtragen, die in Verfolgung stehen. Dass sie durchhalten können, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren. Das ist bestimmt ganz wichtig. Denn um diese Hoffnung, um die Gewissheit, später mal bei Jesus zu sein, um die geht es ja. Die Hoffnung wird gestärkt. Ich bin im Moment sehr oft beschäftigt mit dieser Flüchtlingsproblematik im Nahen Osten. Bin viel im Libanon. Ihr wisst um diese Probleme in Syrien, 500.000 Tote dort. Ihr wisst, dass es Millionen von Flüchtlingen gibt. Allein 2 Millionen sind in dieses Nachbarland Libanon geflüchtet. Und wenn man weiß, dass der Libanon ein Land ist mit 4 Millionen, also dann quasi jeder Dritte ein Flüchtling ist, dann könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Die Leute leben da unheimlich im Leid, unheimlich in Nöten. Da ist eine junge Frau, Halima, die ich vor einiger Zeit kennengelernt habe. Sie ist aus Syrien geflohen mit ihrem Ehemann. Die hat ein unheimlich schwieriges Leben hinter sich. Das erste Mal geheiratet mit 13, mit 14 ein Kind bekommen. Ihr Mann hat sie ständig geschlagen, war ein Verbrecher, kam dann ins Gefängnis. Dann hat ihr Vater sie wieder zurückgeholt, hat sie zwangsscheiden lassen von ihrem Ehemann. Sie hat natürlich ihre Tochter dann bei der Familie dort lassen müssen. Da musste sie für ihren Vater arbeiten gehen. Mit 17 hat sie das nicht mehr ausgehalten, hat sich wieder einen Mann gesucht, kam vom Regen in die Traufe. Ihr jetziger Mann Ismail hat sie nur geschlagen. Er hat sie gezwungen, sich zu verschleiern. War ein elendes Leben. Sie sind dann so geflüchtet in den Libanon. Sie hatten nichts mehr, haben 2 Kinder gehabt, wussten nicht, wie sich ernähren und haben dann gehört, hey, da gibt's Christen. Das ist unser Mitarbeiter von der Kaum-Mission, von dem Sie hörten. Die haben da sowas wie Bibelstunden. Gut, das hat sie zunächst nicht interessiert, aber da gibt's auch Lebensmittel. Also sind sie gekommen, zusammengekommen, ein ganzes Jahr lang, jede Woche. Lebensmittel geholt, ihr Mann Ismail hat zugehört, hat von Jesus gehört, aber den hat es nicht interessiert. Das gibt's halt auch, ne? Ein Jahr lang, nichts hat sich bewegt bei ihm. Und nach einem Jahr wollte er auch nicht mehr kommen, er wurde immer aggressiver, hat auch seiner Frau verboten, in die Bibelstunde zu gehen, aber die hatte Feuer gefangen. Die hat von der Liebe Jesu einfach gehört und konnte davon nicht lassen. Und kam immer wieder und hat dann ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Ihr Mann Ismail hat das mitbekommen. Und es war Elend für sie. Sie wurde ständig geschlagen. Einmal im Ramadan vor 1,5 Jahren, im Fastenmonat, da hat sie was gegessen. Ihr Mann sagt, hey, was tust du? Sagt sie, ja, naja, ich bin Christin, ich faste nicht mehr im Ramadan. Daraufhin nahm er einen Ziegelstein, schlägt auf sie ein, hat ihr die Nase gebrochen. Gott hat es geschenkt, dass zu der Zeit ihre Mutter zu Besuch war, die kam rein. Sonst hätte sie das sehr wahrscheinlich nicht überlebt. Und am Tag drauf geht sie zu unserem Mitarbeiter und sagt zu ihm, Pastor, ich möchte getauft werden. Guckt er sie an und sagt, okay, weißt du, was du da sagst? Also getauft werden, für uns ist das ja klar, ne? Jemand kommt zum Glauben, wird getauft, aber dort. Und er sagt, hey, hast du dir das überlegt? Was passiert, wenn dein Mann rausfindet, dass du nicht nur Christin bist, sondern dass du dich taufen lässt? Dann sagt sie zu ihm, Pastor, ich habe die Kosten kalkuliert. Heißt so viel wie, mir ist es klar, was das für mich bedeuten kann, aber ich will zu Jesus gehören. Das ist für mich etwas, wo ich sehe, wie Gott wirklich Glauben aufbaut durch Verfolgung, durch Schwierigkeit. Und sie hat immer von Jesus gesprochen. Gott hat es in dem Fall auch sichtbar belohnt. Es ist jetzt ein paar Monate her, dass tatsächlich dieser Ismail bei unserem Mitarbeiter anruft und sagt, hey, komm doch mal in unser Zelt, ich habe Fragen. Und im September diesen Jahres hat ihr Ehemann Ismail tatsächlich auch sein Leben Jesus Christus übergeben. Warum? Weil er sagt, ich habe bei meiner Frau gesehen, dass sich da was verändert hat. Ich habe gesehen, wie die das ertragen hat, wie ich mit ihr umgegangen bin. Und sie trotzdem an ihrem Glauben festgehalten hat. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, dann muss ja irgendwie was dran sein. Wo man sieht, Nöte helfen, den Glauben aufzubauen. Paulus, er sagt uns hier ja ganz klar, um diese Hoffnung geht es. Und er sagt, diese Hoffnung, die wird ganz bestimmt nicht enttäuscht. Und er gibt eine Begründung dafür. Und das ist ja auch wichtig, denn Hoffnungen gibt es ja viele im Leben. Habt ihr sicher auch. Das Problem ist, dass Hoffnungen auch enttäuscht werden können. Aber in diesem Fall eben nicht. Und die Begründung dafür ist, er erklärt Paulus, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Man liest den Satz und denkt, Moment, jetzt Vorsicht, was hat das mit der Hoffnung zu tun? Und Paulus, er zeigt dann in den folgenden Versen auf, dass Gott uns durchtragen wird bis zum Ende. Er zeigt uns auf, wie Gott uns seine Liebe gezeigt hat. Er hat sie uns gezeigt, indem Jesus für uns gestorben ist. Er ist für uns gestorben, weil wir Sünder sind. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er wirklich das Größte für uns getan hat. Wer kann größere Liebe haben, als dass er sein Leben für uns lässt? Und da Gott diese Liebe so ernst bewiesen hat, können wir uns eben auf diese Liebe verlassen. Deshalb ist unsere Hoffnung begründet, weil sie sich auf die Liebe Gottes verlässt. Und dann können wir natürlich manchmal auch entsetzt sein, wenn wir sehen, dass die Bibel von uns eigentlich möchte, dass wir diese Liebe weitergeben. Dass es ein Zeichen von uns Christen ist, dass die Liebe unter uns herrscht und dass wir sie weitergeben können. Dass ein Resultat eigentlich davon, dass wir Christen sind, auch ist, dass wir diese Liebe haben, Gottes Liebe, und sie weitergeben. Und ich glaube, wir sind dann manchmal entsetzt, weil wir merken, das funktioniert ja gar nicht. Können wir ja gar nicht. Diese Liebe können wir ja überhaupt nicht aufbringen. Und deswegen sagt Gott hier, Luther sagt, er gießt diese Liebe aus in unser Herz. Er schenkt sie uns durch den Heiligen Geist. Ich habe gerade eben schon kurz von Saleh gesprochen in Nordnigeria. Er ist auch ein ehemaliger Moslem. Er ist einer der, die Muslime haben ihn sehr, sehr ernst genommen. Die haben ihn ausgebildet, die hatten den Eindruck, er ist ein Moslem, der es wirklich zu was bringen kann. Und man hat ihm dann eine besondere Aufgabe gegeben, nämlich Spion zu sein. Spion bei den Christen. Man hat ihn zu den Christen geschickt und hat gesagt, da setzt du dich jetzt rein zu den Christen jeden Sonntag und erzählst uns, was die da vorhaben. Und er hat das genial gemacht. Der hat das so genial gemacht, dass er getauft wurde. Der hat das so genial gemacht, dass er zum Jugendleiter wurde, dass man ihn hat predigen lassen. Und er war immer Moslem. Es lief für ihn eigentlich sehr gut, bis zu dem Tag, wo er in der Evangelisation saß und auf einmal merkt, hey, jetzt geht's hier um mich. Und er gibt sein Leben Jesus Christus. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, ihm ging es eigentlich gut, so halb Christ, halb Moslem. Und die Sekunde, die Minute, wo er Christ wurde, da wollte man ihn töten. Ab da war es vorbei mit dem Frieden. Da war er in Verfolgung. Die Muslime wollten ihn umbringen. Klar, der wusste zu viel. Er ist dann geflüchtet. Durch Gottes Eingreifen hat er eine Frau gefunden, eine Christin, die bereit war, mit ihm zusammen das auf sich zu nehmen und zu sagen, egal was für einen Preis wir bezahlen, wir sind bereit, diesen Preis zu bezahlen, aber wir wollen Muslime von Jesus Christus wissen lassen. Und die haben ihren Preis bezahlt. Saleh wurde mehrfach mit dem Tode bedroht, seine ganze Familie. Einmal war es, dass Tausende von Muslimen vor ihnen, vor ihrem Haus standen und geschrien haben, keiner kommt mehr lebendig hier raus, nicht mal eine Maus. Gott hat es geschenkt, dass sie rauskamen. Aber es ist dann eben vor ein paar Jahren auch passiert, dass sein ältester Sohn in Abuja war zum Studieren der Hauptstadt im letzten Jahr, eigentlich kurz bevor er fertig war, und dann wird erzählt, dann kamen zwei junge Leute auf einem Motorrad auf den Campus, haben nach ihm gefragt, nach Salomon. Und als sie ihn gesehen haben, haben sie nicht mit ihm gesprochen, sondern haben ein Messer genommen. Und Leute sagen, Salomon wurde geschlachtet wie eine Ziege. Und ich erinnere mich daran, dass ich kurz drauf bei Saleh, dem Vater, und seiner Frau Mary dort saß. Und klar haben wir zusammen geweint. Das ist grausam, das ist schrecklich. Und dann sagt Saleh folgenden Satz. Er sagt, aber weißt du, auch wenn sie alle meine vier Kinder nehmen, wenn sie alle vier töten, dann bringt mich jedes einzelne dieser Kinder näher zu Jesus, bis ich dann einmal bei ihm bin. Ich sage euch, da hatte ich dann ein Kloß im Hals. Wie kann man sowas sagen? Aber er lebt das und Gott gibt ihm das in der Verfolgung. Er schenkt, dass er durchhalten kann. Und er schenkt es auch, er arbeitet mit 35 Missionaren, Bauern, Evangelisten, Einheimische, die gehen an verschiedene Orte im Norden Nigerias, wo es keinen Christen gibt. Und wir erleben es in den letzten Jahren, wie da Hunderte zum Glauben an Jesus kommen. Aber das gleiche Lied, die kommen zum Glauben und stecken in Schwierigkeiten. Es ist zum Beispiel so, es sind oft Familien, die zum Glauben finden, ja, wenn die Kinder jetzt als christliche Kinder angesehen werden, dann sagen die Muslime, ja Moment, ihr seid ja jetzt Christen. Unsere Schule ist eine muslimische Schule. Bei uns habt ihr nichts verloren. Und euch ist klar, was das bedeutet, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können. Auch in Nigeria haben die keine Chance. Also haben wir uns überlegt, was können wir da tun? Es gibt die Möglichkeit, die Kinder in eine Schule zu schicken, in der Stadt, Privatschule, kostet Geld. Wo soll man das Geld hernehmen? Also haben wir uns ein Projekt überlegt, dass wir gesagt haben, okay, jedes dieser Kinder bekommt eine Ziege, kümmert sich um die Ziege. Wenn die Ziege dann kleine Zicklein wirft, dann können sie diese Zicklein verkaufen und können damit in die Schule gehen. Geniales Projekt. Hat super funktioniert, funktioniert bis heute. Saleh hat mir erzählt, er kommt dann eines Tages in so ein muslimisches Dorf, und da sprechen die muslimischen Häuptlinge mit ihm. Ja, was heißt sprechen? Die machen ihm Vorwürfe und sagen, Moment, was geht hier ab? Was passiert hier? Ihr kommt und gebt diese Ziegen, aber ihr gebt die ja nur christlichen Kindern. Wieso kriegen wir Muslime keine Ziegen? Wir wollen für unsere Kinder auch Ziegen haben. Und Saleh hat mir ehrlicherweise erzählt, dass er sagte, seine erste Reaktion war, dass er sagt, nee, Leute, halt. Ihr bringt meinen Sohn um. Ihr seid doch verantwortlich, dass unsere Kinder nicht in die Schule gehen können. Ihr verfolgt uns. Und jetzt kommt ihr daher, habt die Frechheit zu sagen, aber hallo, ich möchte, dass wir auch Hilfe bekommen. Sagt er, nee, sicher nicht. Und er ging zurück nach Hause, nach Kano. Aber ihr kennt das vielleicht manchmal auch, Gott lässt einem manchmal nicht so in Ruhe, ne, mit seinen Entscheidungen. Bei Saleh war das so, auch seine Frau hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Und sie haben viel darüber nachgedacht und gebetet und irgendwann begreift er, Moment, das geht nicht. Ich kann nicht erzählen, Gott ist Liebe. Ich kann nicht erzählen den Leuten, Jesus liebt dich und dann reagiere ich mit Hass. Geht nicht. Ich muss mit Liebe reagieren. Und er ging zu seinen 35 Mitarbeitern und hat ihnen das erklärt und hat sie gefragt, was sie jetzt tun sollen, denn das Problem war, sie hatten keine Ziegen mehr. Dann sagen die 35, okay, wir haben Ziegen bekommen für unsere Kinder. Jetzt schenken wir diese Ziegen in den Dörfern, wo wir leben, muslimischen Kindern. Das, was uns gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das für eine Wirkung hatte. Die Gemeinden wurden richtig gehend überflutet. Warum? Sicher nicht wegen den Ziegen. Vergesst die Ziegen. Es ging hier um die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die gezeigt wurde. Und Mensch, wie kann man denn so eine Liebe zeigen in Verfolgung? Doch nur dann, wenn Gott diese Liebe geschenkt hat. Wenn der Glaube gewachsen ist, wenn er gewachsen ist durch die Schwierigkeiten, durch die Nöte. Lasst uns doch uns auch dran freuen, dass Gott seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat. Lasst uns doch das verstehen heute, dass wir uns echt an Gottes Gnade freuen sollen. Und wir dürfen uns an allem freuen, was er uns gibt, an dem Frieden und an dem guten Leben, das wir hier haben, ganz klar. Aber dass uns auch klar ist, dass wir uns auch freuen können, wenn es mal schwierig wird. Und dass auch unsere Geschwister draußen sich freuen können, tatsächlich auch über Verfolgung, weil es eben Hoffnung schenkt, weil es die Gewissheit schenkt, später mal bei Gott zu sein und weil Gott trotzdem durch seine Liebe sehr viel tun kann. Lasst uns doch verstehen heute Morgen, dass Gott echt nur unser Bestes will und dass das Beste dann eben auch mal Leid bedeuten kann. Das Beste kann sich tatsächlich auch mal in Christenverfolgung ausdrücken. Aber gerade dann dürfen wir unsere verfolgten Geschwister nicht vergessen. Wir dürfen für sie eintreten im Gebet und dann sehen wir, dass es stimmt, was Paulus an anderer Stelle mal sagt. Dass er sagt, dass Gottes Kraft mächtig ist im Schwachen. Seine Kraft ist da mächtig, wo wir schwach sind. Amen. Wir beten miteinander. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch dann für dein Wort, wenn es für uns nicht so ganz einfach ist, anzunehmen. Herr, du weißt, dass ich mich darüber freue, wie du uns lieb hast, dass ich mich darüber freue, wie gut du es mit uns meinst. Und du weißt auch, Herr, wie ich manchmal Schwierigkeiten damit habe, wenn es dann in Probleme geht, zu verstehen, dass das auch das ist, was du für mich tust, dass auch das das Beste für mich sein kann. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns das schenkst, dass wir das sehen, dass du nur das Beste für uns willst, auch dann, wenn es durch Schwierigkeiten geht. Möchte dich bitten, Herr, dass du uns schenkst, dass wir für unsere verfolgten Geschwister eintreten im Gebet, dass wir für sie bitten, dass sie die Kraft bekommen, durch die Schwierigkeiten durchzugehen und dass sie dann gestärkt daraus hervorgehen und sicher sein können, bei dir sein zu können. Herr, hilf uns, dass wir sie da begleiten können und sie nicht vergessen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du unseren Glauben auch stärkst, wenn wir solche Beispiele sehen und dass du unseren Glauben durch dein Wort stärkst, wenn wir heute noch so viel von dir hören, von deinem Wort hören und von dem, was du tust. Amen.